wenn es Europa nicht gegeben hätte, würde es den Tango in Argentinien wahrscheinlich nicht mehr geben.
Der Tango war ja ganz am Anfang total verpönt in Buenos Aires. Das war ja Musik, die eigentlich niemand hören wollte, weil die war ja irgendwie in den Clubs. Und das ist dann irgendwie mit den Auswanderern, die wieder zurück nach Europa sind, nach Paris, die haben diese Musik dann mitgebracht und das ist dann plötzlich in Europa populär geworden und dann wieder zurückgeschwappt nach Argentinien. Also eigentlich bedingt sich diese Musik durch die Wechselwirkung der beiden Kontinente, der Kulturen.
Der Pianist Christian Heidler und der Bandoneonspieler Andreas Hinterseer zur Beziehung zwischen Europa und Argentinien und zur Brücke des Tango Argentino. Geboren ist der Tango Argentino am Ende des 19. Jahrhunderts in Buenos Aires und Montevideo, den beiden Hauptstädten am Rio de la Plata. Genau genommen in den argentinischen und uruguayischen Bordellen, in denen man Frauen gegen Blechmarken zum Tanzen mieten konnte. Hier trafen die Einwanderer aufeinander. Sie kamen von überall her, aus Afrika, aus Kuba und vor allem aus Europa. Kendra Steputat, Ethnomusikologin der Kunstuniversität in Graz, spricht von einem europäischen Kern des Tango Argentino, der durch die Einwanderer aus Europa und ihre musikalische Sozialisierung nach Argentinien gelangt ist.
Der Großteil dieser Menschen, die den späteren Tango dann eben auch geprägt haben, kamen aus Europa, kamen aus Italien, auch aus Deutschland. Die sind zum Teil auf Konservatorien gegangen. Die haben eine komplexe Musikausbildung gehabt. Das heißt, die Harmonien, die Rhythmusstrukturen, die ganze Phrasenstruktur und auch die Art, wie Tanzmusik gespielt wird, dass es einen Paartanz überhaupt gibt, das alles sind europäische Wurzeln. Deswegen sage ich auch nicht, der Tango ist europäisch. Ich sage, der Kern des Tango ist europäisch, aber die Saat ist aufgegangen in der Exilsituation eben in Argentinien und in Uruguay.
Der argentinische Dirigent Pablo Poggiano definiert es als ein ganz bestimmtes Gefühl, das alle Einwanderer am Rio de la Plata einte und die Melancholie im Tango begründete.
Eines, ich glaube, macht alle diese Völkerung, bringt zu einer Einheit und das ist dem Heimweh, die man erlebt, nur wenn es ist so weit weg, die man irgendwie weiß, man wird nicht wieder Frühling zu Hause sehen, nicht Weihnacht zu Hause zelebrieren. Und das Arraigo und eine von dem größeren Schmerz.
Diese Tristessa, diese spezifische Schwermut, gekoppelt mit einer trotzigen Sinnlichkeit, eroberte am Beginn des 20. Jahrhunderts die europäischen Metropolen. Der Tango Argentino wurde via Schiff nach Europa verfrachtet, erzählt die Musikwissenschaftlerin Monika Fink von der Universität Innsbruck.
Gregorio Villoldo und Alfredo Gobbi, zwei Tango-Musiker, kamen 1907 nach Europa, um in Paris Schallplattenaufnahmen zu machen, da die technischen Voraussetzungen dafür in Buenos Aires oder Montevideo noch nicht so günstig waren. Das war also der Grund und mit kam auch noch die Frau von Gobbi, eine Tango-Sängerin. Und dieses Trio machte nun den Tango in Europa, also zunächst mal in Paris, bekannt.
Die Voraussetzungen für eine positive Aufnahme des Tangos in Paris waren äußerst günstig.
Man war hier immer schon offen gewesen für neue Einflüsse. Man muss da nur denken an die beiden Weltausstellungen 1889, 1900 in Paris. Es kamen zudem immer neue Tanzformen von Amerika nach Europa und da kamen sie zuerst mal nach Paris. Es gab dann auch 1909 die erste Weltmeisterschaft im modernen Tanzen. Also es gab eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die diese Aufnahme in Paris so günstig machen.
Von Frankreich aus brach der Tango seinen Siegeszug an. Regelrechte Tango-Modewelten überrollten Europa. Es entstanden Tanzschulen an jeder Ecke und auf den Straßen und in den Ballsälen wurde der Tango gefeiert. Auch die klassische Musik begann sich für den Tango zu interessieren. Den Beginn machte ein Franzose im Jahr 1914.
Eines der ersten Beispiele ist Erik Satie, und zwar sein Klavierzyklus Sport et Divertissement. Da gibt es einen Tango, der in der für Satie ganz typischen Weise ironisiert wird, sozusagen als Tanz des Teufels. Also er nimmt quasi ein bisschen hier die Tango-Mode auf das Korn. Und das Ganze wird noch begleitet von Texten und von Zeichnungen. Ist so ein Gesamtkunstwerk en miniature.
Einige Jahre nach Erik Satis Tango-Ironie, nämlich 1917, verarbeitete Igor Strawinsky in L'Histoire du Soldat den Tango. Als ein äußerst interessantes Beispiel bezeichnet Monika Fink in diesem Gesamtschauspiel das Verweben der musikalischen Phrasen und das Auftauchen des Tangos, der plötzlich umgekehrt zu seinem ursprünglichen sozialen Gehalt zum Einsatz kommt.
Interessanterweise wird der Tango, der ja doch aus der untersten Schicht kommt, also aus der Subkultur, aus dem wirklich niedrigen Milieu eines Hafenviertels, eingesetzt, wo es darum geht, dass die Prinzessin sozusagen gesundet in diesem Werk, also sie gesundet nicht unter den Klängen des Walzers, wie man es ja verbinden würde, sondern eben unter den Klängen von Tango.
Der Tango hielt in den 20er Jahren Einzug in die europäischen Konzert- und Opernhäuser. Paul Hindemith, Darius Milhaud, Erwin Schulhoff, Ernst Krenek und Kurt Weill und eben Igor Strawinsky griffen ihn auf. Sie verwebten ihn, feierten ihn, belächelten ihn oder huldigten ihm. Nicht nur die klassischen Komponisten waren begeistert. In den Kulturmetropolen Europas wurden Schallplatten gepresst, Ensembles gegründet, Starsänger geboren. Der beliebteste war in den 30er Jahren Pjotr Leschenko. Der König des russischen Tangos eröffnete in Bukarest ein Lokal, das Leschenko, in dem er Abend für Abend im Frack Tangos vortrug. Die erste Blütezeit des Tango Argentino in Europa währte nicht lang. Bereits in den 40er Jahren setzte der Niedergang ein. Monika Fink.
Er ist eigentlich zu einem Ballsaal-Tango verkommen, wo man sich dann mit braven Schritten dahin geschleppt hat. So ist er quasi dann zur seichten Unterhaltungsmusik verkommen. Und sein Verhältnis zum Original drückt eigentlich sehr schön einen Schlagertext aus von Friedrich Holländer aus den späten 30er Jahren, der lautet: Schau doch nicht immer hin zu dem Tango-Geiger. Was ist denn schon dran an Argentinien?
Guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin. Was ist schon dran an Argentinien? Du siehst ja gar nicht mehr, dass ich noch bei dir bin. Ich hab doch auch ganz schöne Linien. Der Junge wird auch nicht so wohl spanisch. Jedoch aus dir macht er sich gar nicht. Also bitte guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin. Was ist schon dran an Argentinien?
Schön. Leere Tanzsäle in Europa, überfüllte Tango-Paläste in Argentinien. Während der Tango auf der einen Seite des Atlantiks von der Bildfläche verschwand, wurde er auf der anderen zu neuem Leben erweckt. Wie so oft in der Geschichte des Tangos, eine Wechselbeziehung, gegenläufig, zwischen Europa und Argentinien. Die Ethnomusikologin Kindra Steputat meint:
Der Tango blüht, als auch Argentinien es wirtschaftlich sehr gut geht. Das hängt ganz direkt mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Argentinien war quasi die Kornkammer, die Speisekammer Europas. Die haben Lebensmittel exportiert. Das heißt, der Tango zwischen den 30er und 50er Jahren blüht in Argentinien, in Europa nicht. Natürlich, man hat anderes zu tun, als Tango zu tanzen im Krieg. Und außerdem ist diese Art von Kunst, also Tanz und Musik, unter den Nationalsozialisten nicht wirklich gut gesehen.
Nach dem Sturz des argentinischen Präsidenten Juan Perón 1955 durch das Militär schwand die Popularität des Tangos auch in Argentinien. Es gab Versammlungsverbote, die keine Tanzveranstaltungen, keine Milongas mehr ermöglichten. Der Tango galt als unmodisch und seine Musik als Musik der Alten.
In den 50ern kommen dann neue Moden. Erstmal nach dem Tango oder parallel etwas später kommt Swing, dann kommt Jazz, dann kommt Rock'n'Roll und dann ist der Tango eigentlich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, außer im musikalischen Bereich noch bei den älteren Herrschaften, die ihre alten Tango-Platten noch hören.